SR Info. Bilanz am Abend.
Es ist ein Hoffen und Bangen. Ein Geiseldeal und eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas scheinen zum Greifen nah. Immer mehr Drohnensichtungen über Kasernen, Flughäfen und Kraftwerken. Deshalb will die Bundesregierung den Abschuss von Drohnen erlauben. Und die elektronische Patientenakte startet in die Testphase, aber es gibt weiter Sicherheitsbedenken. All das in der nächsten halben Stunde. Mein Name ist Lisa Krause. Herzlich willkommen.
SR Info.
Nach 15 Monaten Krieg im Nahen Osten könnte es schon bald eine friedliche Einigung geben. Israel und die Terrormiliz Hamas haben sich offenbar grundsätzlich auf eine Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt. Nur letzte Detailfragen sollen noch offen sein. Dazu spreche ich jetzt live mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Herr Kitzler, ist eine Einigung tatsächlich so greifbar wie nie? Was weiß man denn über den aktuellen Stand der Dinge in Doha, wo ja die Verhandlungen stattfinden?
Ja, das ging in den letzten Stunden ziemlich hin und her. Es gab dann am Nachmittag schon Berichte, dass die Hamas zugestimmt habe. Das war eben das, was noch ausstand. Von Israel wussten wir, dass man diesem Deal zustimmt von israelischer Seite. Aber die Hamas stand eben noch aus. Dann gab es die Meldung, eben, die Hamas habe zugestimmt. Aus dem Büro des Premierministers des israelischen Netanyahu hieß es dann, nein, wir haben noch nicht schriftlich. Jetzt gibt es inzwischen Meldungen, auch von Al Jazeera, also aus arabischen Quellen, dass die Hamas tatsächlich zugestimmt hat. Also wahrscheinlich sieht es danach aus. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil wir in den letzten Monaten immer wieder solche Fast-Einigungen erlebt haben, aber sehr, sehr viel deutet darauf hin, dass es die Einigung gibt.
Sie sagen es, in der Vergangenheit gab es schon öfter Situationen, wo man dachte, dass eine Einigung nah ist. Was spricht denn diesmal dafür, dass es tatsächlich klappt und nicht doch wieder in letzter Sekunde scheitert?
Also tatsächlich gibt es nicht nur die Rufe im Wald, wo Leute sagen, ja, so nah sind wir jetzt dran wie noch nie und wo dann gesagt wird, ja, jetzt liegt der Ball im Feld der Hamas oder auf israelischer Seite. Das haben wir immer wieder erlebt. Tatsächlich gibt es jetzt ganz konkrete Vorbereitungen auch für einen Deal, zum Beispiel an Vertreter des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes in Israel. Da geht es dann schon um technische Fragen. Wie werden die Geiseln übergeben? Wie werden palästinensische Gefangene freigelassen, die ja auch freikommen sollen in großer Zahl? Es gibt hier auch Vorbereitungen in Israel, zum Beispiel in Krankenhäusern, die Geiseln aufzunehmen. Man darf nicht vergessen, die sind ja über 15 Monate in der Hölle gewesen. Sie sind in einem viel schlechteren Zustand als beim letzten Geiseldeal im Dezember, November 2023. Da hat es tatsächlich dann 105 freigelassene Geiseln gegeben, die nur relativ wenige Monate in der Geiselhaft waren. Jetzt sind es über 15 Monate. Die sind wahrscheinlich im schlechten Zustand. Deswegen werden Vorbereitungen getroffen. Und dann gibt es eben auch die Äußerungen von Seiten der Hamas, aber auch von israelischer Seite, dass tatsächlich jetzt erst mein erster Schritt zu einem dauerhaften Frieden in Gaza gegangen wird. Ob er denn dauerhaft wird, das ist noch eine andere Frage.
Und wie genau könnte diese Einigung aussehen? Gibt es da schon erste Details, die da raussickern?
Es gibt Details. Es ist von mehreren Phasen die Rede. Insgesamt jetzt sollen erstmal 33 Geiseln in der ersten Phase freigelassen werden. Nach 16 Tagen soll es dann Verhandlungen über die Freilassung weiterer Geiseln geben. Es gibt ja insgesamt 98, von denen die Rede ist, von denen aber auch viele nicht mehr am Leben sind. Das heißt, es werden auch die Leichen übergeben. Und es sollen viele palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen freikommen. Die Rede ist von 1000. Gleichzeitig sollen sich israelische Truppen aus dem Gazastreifen zurückziehen. Das war bis zum Schluss umstritten. Da fehlten noch Karten. Es soll zum Beispiel eine Pufferzone weitergeben, die von Israel kontrolliert wird an den Grenzen des Gazastreifens. Darauf legt Israel großen Wert. Naja, und dann ist in der nächsten Phase eben die Frage, und das ist eine Garantie, die Hamas wollte, wie kann das Ganze in einen dauerhaften Waffenstillstand, in einen Frieden überführt werden und am Ende letztendlich auch um den Wiederaufbau des Gazastreifens, denn der ist quasi komplett zerstört.
Wie lässt es sich denn erklären, dass jetzt diese Einigung in Sicht ist? Ist der Druck da auf beiden Seiten so groß geworden?
Also ich glaube, der entscheidende Faktor war tatsächlich der jetzt am Montag ins Amt kommende neue US-Präsident Donald Trump. Der hat ziemlich harte Forderungen gestellt. Der hat der Hamas gesagt, wenn ihr die Geiseln nicht vor meiner Amtseinführung freilasst, dann wird die Hölle losbrechen. Gleichzeitig hat er auch Druck auf die israelische Regierung ausgeübt. Er hat einen neuen Nahostbeauftragten schon ernannt, der dann dieses Amt übernehmen soll, wenn er im Amt ist, nämlich Steve Witkoff. Der war am letzten Wochenende hier in Jerusalem und hat wohl ein ziemlich heftiges Gespräch mit Benjamin Netanyahu geführt und ihm unmittelbar deutlich gemacht, dass tatsächlich das Spiel jetzt ein anderes ist und dass Israel sich bewegen muss. Und das hat am Ende möglicherweise den Ausschlag gegeben.
Wie nehmen Sie denn zum Schluss noch letzte Frage, die Stimmung in Tel Aviv jetzt war, so kurz vor einer möglichen Einigung?
Also es gibt hier in Tel Aviv, wenn man auf der Straße ist, ganz viele Menschen, die darauf hoffen, dass es wieder endlich mal gute Nachrichten gibt, dass Geiseln freikommen, dass lebende Geiseln freikommen und dass die wieder von ihren Familien empfangen werden können. Auf der anderen Seite gibt es hier auch Menschen, die sagen, dass die trauen der Regierung nicht, denn die haben das Ziel, dass alle Geiseln freikommen und nicht nur ein paar. Die wollen, dass es dann auch einen dauerhaften Deal gibt und da haben sie große Zweifel, ob die Regierung das tatsächlich will oder ob die den Krieg am Ende noch fortsetzen möchte im Gazastreifen. Das ist die Stimmung. Es gab, das muss man auch dazu sagen, auch Proteste, zum Beispiel in Jerusalem, von Leuten, die jeglichen Deal ablehnen, die sagen, wir können diesen Krieg nicht beenden, bevor die Hamas nicht besiegt ist. Und dass die Hamas nicht besiegt ist, das hat man in den letzten Tagen gesehen. Da flogen wieder Raketen, da sind auch wieder israelische Soldaten im Gazastreifen gestorben. Da gibt es heftige Kämpfe und auch viele israelische Luftangriffe.
Im Nahen Osten könnte es eine Einigung zwischen Israel und der Hamas geben. Alles deutet darauf hin. Live aus Tel Aviv waren das Informationen von Jan-Christoph Kitzler. Im April 2023 sind die letzten drei AKW in Deutschland endgültig abgeschaltet worden. Davor hatte die Bundesregierung entschieden, die Meiler noch ein paar Monate länger laufen zu lassen als ursprünglich geplant. Hintergrund war die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Diskussion über den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg hatte in Berlin für heftige Debatten und Streit gesorgt. Haben Wirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke den Weiterbetrieb von Atommeilern damals vorbehaltlos geprüft? Vor allem mit dieser Frage befasst sich seit knapp einem halben Jahr ein Untersuchungsausschuss im Bundestag. Heute sind weitere Zeugen befragt worden, unter anderem Umweltministerin Lemke. Einzelheiten von Martin Polanski.
Der Bundestag am Vormittag. Der Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg geht in seine Zielgerade. Draußen hängen schon die Wahlplakate und hier drinnen wird nochmal zurückgeschaut. Es geht um die Frage, ob nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 und der sich anschließenden Energiekrise eine Laufzeitverlängerung der letzten drei deutschen Kernkraftwerke unvoreingenommen geprüft wurde. Die Bewertung dieser Frage könnte nicht unterschiedlicher ausfallen. Konstantin von Notz von den Grünen.
Man hat es ergebnisoffen geprüft. Das haben viele Zeugen bestätigt.
Wir haben bislang keine Belege dafür gefunden, dass eine solche Prüfung stattgefunden hat. Im Gegenteil.
Letzteres sagt Stefan Heck von der CDU, der auch Ausschussvorsitzender ist. Gut 300.000 Aktenseiten hat der Ausschuss in den letzten Monaten gesichtet, 3 Dutzend Zeugen befragt. Die Union verweist auf Vermerke oder Mails aus den grün geführten Ministerien für Wirtschaft und für Umwelt. Die Unionsobmann Andreas Lenz so bewertet, dass das Aus der Atomkraft immer schon besiegelt war.
Wenn ich beispielsweise E-Mails mir vergegenwärtige, wo ein Staatssekretär Greichen schreibt an die Freunde des geordneten Atomausstiegs, wenn in E-Mails steht, wie die Versorgungssicherheit darzustellen ist ohne die letzten drei Atomkraftwerke, dann wird einmal mehr deutlich, dass entsprechend aus den Ministerien heraus nie ein Weiterbetrieb gewünscht war und alles letztlich dafür unternommen wurde, um den Weiterbetrieb auch zu verhindern.
Ganz anders stellt das heute Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen in ihrer vielstündigen Befragung dar. Sie betont, dass in ihrem Ministerium intensiv geprüft wurde, welche Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb hätten gegeben sein müssen. Aber aus Gründen der nuklearen Sicherheit und auch wegen technischer und finanzieller Fragen habe vieles gegen eine deutliche Laufzeitverlängerung gesprochen. Und der grüne Obmann im Ausschuss Konstantin von Notz weist Vorwürfe der Union zurück, das Festhalten am Atomaus sei ideologisch getrieben gewesen.
Was aber glasklar festgestellt worden ist, dass sowohl das Haus von Steffi Lemke als auch Robert Habeck als die gesamte Bundesregierung vollkommen offen waren, wie man diese sehr schwierige energiepolitische Situation überbrückt. Und zwar im Sinne Deutschlands, wie man die Energieversorgung sichert.
So steht Einschätzung gegen Einschätzung. Und im Angesicht des Bundestagswahlkampfes sind alle Seiten bemüht, die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Atomausstieg und auf die Energiepolitik im Allgemeinen herauszustellen. Das dürfte auch bei der morgigen Befragung von Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck nicht anders werden. Die Kernkraft, ihr Aus und die aktuelle Energiepolitik spalten. Deshalb zeichnet sich schon jetzt ab, der Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg wird sich auf keinen gemeinsamen Abschlussbericht verständigen können.
Informationen von Martin Polanski waren das. Die Bundeswehr soll verdächtige Drohnen unter bestimmten eng gefassten Bedingungen künftig abschießen dürfen. Die Bundesregierung hat am Vormittag eine entsprechende Änderung des deutschen Luftsicherungsgesetzes beschlossen. Ob sich dafür noch vor der Wahl eine Mehrheit im Parlament findet, ist offen. Christina Nagel im ARD-Hauptstadtstudio erklärt uns, um was für Drohnen es dabei geht.
Es geht um Drohnen, die da fliegen, wo sie definitiv nichts zu suchen haben, wo es ganz klar verboten ist. Über militärischen Einrichtungen, über kritischer Infrastruktur, zum Beispiel über einem Hafenbereich oder eben auch über wichtigen Industrieanlagen, so wie zu Beginn der Woche über dem Chemiepark in Marl in Nordrhein-Westfalen. Und da geht es um Aktionen, die ganz offenkundig nicht aus Versehen passieren. Also nicht nach dem Motto, huch, ich wollte doch eigentlich nur eine schöne Landschaftsaufnahme machen. Das sind Drohnen, die kreisen da meist länger, die sind nach Angaben der Sicherheitsbehörden extrem leistungsfähig, weshalb man eben dort davon ausgeht, dass sie gezielt unterwegs sind, zum Beispiel um Anlagen auszuspionieren.
Ja, das heißt allerdings nicht, dass die Bundeswehr jetzt einfach jede Drohne am deutschen Himmel abschießen darf.
Es gibt da ganz klare rechtliche enge Grenzen, gerade auch wenn es um nicht militärische Bereiche geht. Es ist wirklich das allerletzte Mittel, das eingesetzt werden soll. Zuständig ist und bleibt im zivilen Bereich erst einmal die Polizei, die inzwischen auch einiges an Technik hat, um Drohnen abwehren zu können. Wenn die Polizei aber feststellt, dass da eine Drohne unterwegs ist, von der eine akute Gefahr ausgehen könnte, und man eben nicht die technischen Mittel hat, um sie abzuwehren, dann kann die Polizei die Bundeswehr zur Hilfe rufen. Die darf bisher in einem solchen Fall dann die Drohnen abdrängen, auch zur Landung zwingen oder auch Warnschüsse abgeben. Und künftig, wenn sich denn dafür für diese Gesetzesänderung eine Mehrheit im Bundestag findet, dann kann sie auch Drohnen abschießen. Aber wirklich nur dann, wenn akute Gefahr besteht, dass Menschen zu Schaden kommen oder eben eine wichtige Anlage zerstört werden könnte.
Ja, und wie wahrscheinlich so ein Fall überhaupt ist, das ist schwer einzuschätzen, sagt Christina Nagel.
Logistisch ist das jedenfalls nicht einfach. Es braucht einfach einen gewissen Vorlauf. Da ist erst die Polizei, dann die Entscheidung, die Bundeswehr zu alarmieren. Die muss sich ja auch in Stellung bringen. Das kostet Zeit. Und auf der anderen Seite hat man eben Drohnen, die einfach schnell sind und die flexibel handzuhaben sind. Und selbst wenn man damit rechnet, dass Drohnen mit Sprengsätzen unterwegs sind, das habe ich selbst in meiner Zeit als Korrespondentin in Moskau erlebt, dann ist es wahnsinnig schwer, sich dagegen zu wehren.
Bleibt die Frage, wie gut Deutschland unterm Strich auf Drohnenangriffe vorbereitet ist.
Die Drohnenabwehr ist inzwischen ein ganz wichtiges Thema in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik geworden. Ganz einfach, weil man ja sieht, welche Rolle Drohnen, die sehr günstig in der Anschaffung sind, inzwischen in Kriegen spielen. Aber auch mit Blick auf Spionage oder aber einfach auch, um so ein ungutes Bedrohungsgefühl zu schaffen. Und deshalb wird natürlich auch an Gegenmaßnahmen gearbeitet. Da geht es darum, sie möglichst frühzeitig zu entdecken. Es geht aber auch darum, sie so unschädlich zu machen, dass sie nicht, weil sie abstürzen, möglicherweise Schäden anrichten. Da gibt es zum Beispiel Drohnen, die sich an die Verfolgung machen und die Fremddrohne dann mit einem Netz einfangen. Da geht es um KI-gesteuerte Abfangdrohnen und es geht immer wieder um das sogenannte Jammen, also um elektronische Signale, die die Kommunikation zwischen der Drohne und ihrer Steuerung von außen stören soll. Das Problem dabei ist, das stört alles andere immer auch mit, von Navis über Handys.
Informationen und Einschätzungen von Christina Nagel. Und wir kommen jetzt zum Nachrichtenüberblick mit Stefan Eising.
Das Transportverbot für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen aus Brandenburg ist bis einschließlich Freitag verlängert worden. Hintergrund ist die ungewisse Lage nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. Dem Agrarministerium in Potsdam zufolge kann die Lage noch nicht abschließend bewertet werden. Deshalb gehe Sicherheit vor Schnelligkeit. Die Agrar- und Lebensmittelwirtschaft rechnet wegen der Seuche mit Umsatzausfällen im dreistelligen Millionenbereich. Für Landwirte werde es eine Entschädigung geben. Das Bundesverteidigungsministerium zieht sich aus dem Kurznachrichtendienst X zurück. Das Ressort von Minister Pistorius gab an, man wolle den Kanal ruhen lassen und auf absehbare Zeit nicht mehr posten. Demnach werden unter anderem auch die X-Kanäle des Generalinspekteurs sowie der zentrale Kanal der Bundeswehr künftig ruhen. Stattdessen wolle man WhatsApp nutzen, um über Termine, Entscheidungen und Neuigkeiten zu informieren. Zur Begründung hieß es, der sachliche Austausch von Argumenten werde auf X zunehmend erschwert. Im Saarland ist die Zahl der Genehmigungen für Windräder im vergangenen Jahr gesunken. Wie der Bundesverband Windenergie mitteilte, liegt das Minus im Vergleich zum Vorjahr bei 63%. Im Saarland seien im vergangenen Jahr Windkraftanlagen mit einer Leistung von 83 Megawatt genehmigt worden. Den Angaben zufolge hat dagegen Rheinland-Pfalz den Windkraftausbau deutlich gesteigert. Auch bundesweit seien mehr Anlagen genehmigt worden.
SR Info.
Probleme bei der Betreuung, Nachteile auf dem Arbeitsmarkt, höheres Armutsrisiko. Das sind nur ein paar von vielen Herausforderungen, mit denen Alleinerziehende kämpfen. Dass sie es weiter schwer haben in Deutschland, zu diesem Ergebnis kommt der neue Familienbericht der Bundesregierung. Er ist heute in Berlin vorgestellt worden. Vor allem alleinerziehende Mütter stehen vor großen Problemen. Aus Berlin berichtet Jim Bob Nikschas.
In jeder fünften Familie in Deutschland erziehen Mütter und Väter ihre Kinder mittlerweile allein oder voneinander getrennt. Das zeigt der 10. Familienbericht, den eine Expertenkommission für die Bundesregierung erstellt hat. Auffällig im Vergleich zu anderen Ländern, nur die wenigsten Kinder pendeln in Deutschland regelmäßig zwischen Mutter und Vater, leben im sogenannten Wechselmodell. Das hat auch finanzielle Gründe, erklärt Michaela Kreienfeld, Professorin für Soziologie an der Berliner Hertie School.
Es sind vor allem die Eltern mit hohem Einkommen, hoher Bildung, die derzeit dieses Modell leben. Und diese Schieflage, die muss der Gesetzgeber im Auge behalten. Und da muss er gegensteuern, damit geteilte Betreuung eben nicht vom Geldbeutel abhängt.
In finanzielle Probleme kommen vor allem Frauen. Sie machen weiterhin den Großteil der rund 1,7 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland aus, zeigt der Bericht. Obwohl die meisten von ihnen arbeiten gehen, sind sie zusätzlich auf Sozialleistungen wie Bürgergeld angewiesen. Viele leiden auch gesundheitlich unter dieser Situation, bekommen Depressionen. Diese Ergebnisse alarmieren auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen.
Es kann nicht sein, dass alleinerziehend gleichzeitig bedeutet, dass das Armutsrisiko sich verdreifacht. Und deswegen müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden, sowohl was die finanzielle Unterstützung angeht, als eben auch beispielsweise die Betreuung.
Dabei habe kaum eine Bundesregierung so viel Geld für Familien bereitgestellt wie die Ampel, betont Paus und verweist unter anderem auf das Kindergeld, das zuletzt auf 255 Euro im Monat aufgestockt wurde. Für Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, ist das Augenwischerei.
Die Leistungen gerade für Alleinerziehende sind eben nicht ausgeweitet worden. Frau Paus verweist auf die Kindergelderhöhung, aber gerade die Kindergelderhöhung kommt dort nicht an, weil sie beim Unterhaltsvorschuss zum Beispiel voll angerechnet wird und beim Bürgergeld genauso.
Die Expertenkommission hinter dem Bericht empfiehlt ohnehin eine viel größere Reform für das Familienrecht. Eine, die allen modernen Betreuungsmodellen gerecht wird und gerade Alleinerziehende finanziell unterstützt. Zudem eine flächendeckende Kinderbetreuung und flexiblere Arbeitsmöglichkeiten wie Homeoffice. Damit aber ist es auch nicht getan, findet die linken Politikerin Gökay Akbulut. Sie fordert von Gesellschaft und Politik ein generelles Umdenken über Alleinerziehende ein.
Und dann soll sie halt selber für das Kind sorgen. So war im Grunde genommen über Jahre, über Jahrzehnte hinweg die Abstempelung der Alleinerziehenden. Und hier hat die Politik versagt im Grunde genommen und da wachsen Kinder in Generationen von alleinerziehenden Familien auf und die wurden im Stich gelassen von der Politik.
Der Familienbericht der Bundesregierung empfiehlt, Alleinerziehende gezielter zu fördern. Jim Bob Nikschas hat berichtet. Die elektronische Patientenakte, über die ist schon viel gesprochen worden, seit 15 Jahren ist sie schon geplant. Und jetzt kommt sie tatsächlich. Heute ist sie testweise in den drei Modellregionen in Deutschland an den Start gegangen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist davon überzeugt, dass die elektronische Patientenakte viele Vorteile haben wird. Alle Gesundheitsdaten wie Arztbriefe, Befunde, Medikamentenpläne, Laborbefunde oder Röntgenbilder sollen damit auf der Krankenkarte gespeichert werden. Aber die elektronische Patientenakte ist umstritten, vor allem aus Datenschutzgründen. Uwe Berndt berichtet.
An großen Worten und Superlativen mangelt es bei diesem Thema nicht.
Es ist das größte Digitalisierungsprojekt in der Geschichte Deutschlands.
Alle gesetzlich Versicherten sollen sie bekommen, die elektronische Patientenakte. Es sei denn, sie widersprechen ausdrücklich, Pflicht wird sie nicht. Alle wichtigen Gesundheitsdaten sollen auf sicheren Servern in Deutschland gespeichert werden. Laborwerte, Röntgenbilder, Medikamentenverordnungen und so weiter. Über 70 Millionen solcher elektronischer Akten werden gerade angelegt. Gesundheitsminister Lauterbach glaubt,
der heutige Tag markiert eine neue Epoche der Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems.
Eine Epoche freilich, die in anderen Ländern wie zum Beispiel Dänemark seit vielen Jahren bereits Alltag ist. Deutschland dagegen braucht 20 Jahre an Entwicklungszeit, investiert Milliarden, arbeitet mit 250 Softwarefirmen, 10.000 Entwicklern. Warum geht das alles hier so langsam? Der Minister findet selbst daran etwas Gutes.
So absurd wie es klingt, damit, dass wir jetzt so spät starten, haben wir einen Vorteil. Weil wir können jetzt durch die späte Einführung auch die modernen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz bei der Konstruktion von Anfang an mitdenken und auch umsetzen. Und genau das haben wir gemacht.
Denn künstliche Intelligenz soll dabei helfen, die wachsende Datenflut aufzuarbeiten und sie sogar für die Forschung nutzbar machen. Doch wie steht es dann um die Sicherheit der Patientendaten? Auch dies vielleicht eine typisch deutsche bange Frage. Lauterbach betont:
Die Sicherheit der EPA für alle hat für uns oberste Priorität.
Doch schon jetzt wurden Sicherheitslücken aufgedeckt. Der Chaos Computer Club warnt, ebenso wie Verbraucherschützer. Was nutzt da der Vergleich mit anderen Ländern?
Die EPAs sind in anderen Ländern, wo EPAs schon eingeführt worden sind, wesentlich weniger gesichert als das Sicherheitsniveau, was wir hier anstreben.
Jens Baas, der Chef der Techniker Krankenkasse, verteidigt das deutsche Konzept. Er sieht im Vergleich zu anderen Ländern manche Vorteile.
Wir haben eine Akte, die unter der Hoheit des Patienten ist. Das ist ein Punkt, der uns als Krankenkassen immer sehr wichtig gewesen ist.
Das bedeutet, jeder Patient soll selbst entscheiden können, welcher Arzt welche Daten einsehen darf oder vielleicht auch nicht. Schließlich muss ja der Orthopäde nicht wissen, wenn man vielleicht mal in Psychotherapie gewesen ist. Per Handy-App soll man den Zugriff auf die Daten steuern können. Doch spätestens hier werden die Sicherheitsbedenken wieder laut. Per Handy-App, ist das wirklich sicher? Jens Baas meint, bitte keine falschen Maßstäbe anlegen.
Ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass so eine Akte hundertprozentig sicher ist. Im Gegenteil, sie wird nie hundertprozentig sicher sein. Sie muss aber so sicher sein, dass der Nutzen bei weitem das Risiko überwiegt. Und die analoge Welt heute ist alles andere als sicher. Jeder kann in eine Arztpraxis einbrechen, da muss ich auch kein besonderer Hacker für sein. Jeder kann jemanden bestechen, einen Arzt, einen Krankenkassenmitarbeiter. Wir müssen uns angewöhnen, dass wir auch in der digitalen Welt eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen.
Bis zum bundesweiten Start der elektronischen Patientenakte sollen die Sicherheitslücken geschlossen sein, verspricht der Gesundheitsminister. Und zwar nach der Auswertung der Testphase, wahrscheinlich im März oder April.
Dass Wasser immer verfügbar ist, dass es einfach aus dem Wasserhahn kommt, ist in vielen Staaten dieser Welt keine Selbstverständlichkeit. Aber auch Deutschland muss angesichts des Klimawandels und länger andauernder Trockenperioden schauen, dass seine Wasserversorgung in den nächsten Jahrzehnten weiter sichergestellt ist. Das Saarland hat deshalb einen Masterplan Wasserversorgung 2040 aufgesetzt. Der ist heute präsentiert worden und gibt erstmal Entwarnung. Aus der SR-Landespolitik-Redaktion berichtet Aaron Klein.
Wie viel Grundwasser schlummert unter dem Saarland? Und in welchem Maß leert und füllt sich diese Reserve? Um das rauszufinden, haben Experten von Umweltministerium und Wasserversorgern diverse Modelle berechnet. Das Ergebnis? In den letzten 30 Jahren ist die Grundwasserneubildung um etwa 6% zurückgegangen. Aber trotzdem kein Grund zur Sorge. Thomas Walter, Geologe im Umweltministerium, geht davon aus, dass das eine rein statistische Schwankung ist.
Ja, insgesamt haben wir ja in den letzten 140 Jahren ein Anstieg in den Niederschlägen gehabt. Und die Niederschläge ist ja der Hauptanteil, der treibende Faktor für die Grundwasserneubildung. Wir haben allerdings sehr starke Schwankungen in den Niederschlägen. Und insofern ist eigentlich auch zu erwarten, dass wenn man verschiedene Zeiträume miteinander vergleicht, dass es da zu Unterschieden in den Mittelwerten kommt. Der Unterschied von 6% ist jetzt nicht allzu groß.
Für den Ernstfall will man aber trotzdem vorbereitet sein. Bei der Vergabe von Wasserrechten will das Ministerium sogar mit einer um 10% zurückgegangenen Grundwasserneubildung rechnen. Warum aber scheint im Saarland alles in Ordnung? Direkt nebenan in Frankreich oder auch in Rheinland-Pfalz schlagen Umweltverbände Alarm. Auch zum Beispiel in der Region um Homburg kritisieren unter anderem der BUND und der NABU, dass das Grundwasser zurückginge und das Ministerium keine aktuellen Zahlen liefern würde. Jetzt gibt es aktuelle Zahlen, die Entwarnung geben, sagt Thomas Walter vom Umweltministerium.
Also wir verwenden ja dasselbe Modell und dieselben Grundlagendaten. Insofern beruht der Unterschied im Wesentlichen aus den unterschiedlich langen Betrachtungszeiträumen, die wir dafür wählen. Die Rheinland-Pfälzer setzen mehr auf die reine Trockenperiode zwischen 2003 und 2021 und wir betrachten eine vollständige 30-Jahres-Periode, wie das international auch üblich ist. Und dadurch kommen bei uns höhere Grundwasserneubildungsraten zustande als in Rheinland-Pfalz, weil da auch die nassen Jahre mit eingehen, die in dieser Periode vorgekommen sind.
All das steht im neuen Masterplan Wasserversorgung, der vor knapp 3 Jahren zum ersten Mal angekündigt wurde. Er entstand in enger Zusammenarbeit mit den saarländischen Wasserversorgern. Die haben unter anderem das Trinkwassernetz untersucht, mit dem Ergebnis, dass sie in den kommenden Jahrzehnten enger zusammenarbeiten wollen, auch um etwa für sehr trockene Sommer gerüstet zu sein, sagt Hanno Dornseifer vom Verband der Energie- und Wasserwirtschaft des Saarlandes.
Die Herausforderungen sind enorm. Klimawandel sei erwähnt, Fachkräftemangel sei erwähnt, Digitalisierung sei erwähnt, Infrastruktur. Und da muss sich jedes Werk, jeder Wasserversorger natürlich angucken, wo er steht. Man könnte zum Beispiel bei Fragen des Einkaufes zusammenarbeiten, man kann bei Fragen der IT sehr wohl miteinander zusammenarbeiten, aber auch im technischen Bereich sich untereinander unterstützen. Das geht alles.
Aber dieser Umbau der Wasserversorgung werde auch was kosten. Die Wasserversorger rechnen damit, dass die Kosten für Trinkwasser pro Jahr und Person um etwa 40 Euro steigen könnten.
In einem Betrugsprozess hat das Landgericht Saarbrücken einen falschen Finanzberater zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Der 36-Jährige soll Anleger um ihr Erspartes gebracht haben. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er Mitglied einer internationalen Bande war, die Privatleute mithilfe von gezinkten Internet-Finanzportalen betrogen hat. Niklas Resch mit den Einzelheiten.
Mehr als 700.000 Euro Schaden bei gut 100 Geschädigten aus ganz Deutschland, darunter auch einer aus dem Saarland. Dafür ist Abnur H. aus Sicht der Richter verantwortlich. Insgesamt geht es bei der Tätergruppierung um Millionensummen. Sein früherer Chef war bereits zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Laut Gericht hat H. mit hoher krimineller Energie von April 2017 bis Februar 2018 von einem Callcenter im Kosovo aus Anleger zu Einzahlungen beim Finanzportal Option 888 verleitet und ihnen gute Gewinne versprochen. Er habe quasi seine ganze Arbeitszeit in Betrug gesteckt. Strafmildernd wirkte sich laut Gericht aus, dass der Angeklagte Ersttäter war und sich bei den Opfern entschuldigt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von 6 Jahren gefordert. Die Verteidigung sprach von einem harten Urteil. Sie hatte 2 Jahre und 9 Monate gefordert und erwägt nun, Revision einzulegen.
Viele der Hosen, Shirts oder Blusen, die wir in Deutschland oft für wenig Geld kaufen, kommen aus Textilfabriken in Bangladesch. Vor einem halben Jahr hat das Land eine Revolution erlebt, die zum Sturz der Regierung geführt hat. Das hat die Textilindustrie vor große Herausforderungen gestellt. Massenhafte Fabrikschließungen, Arbeitslosigkeit und Chaos. Zumindest wirtschaftlich geht es mittlerweile wieder bergauf, Franziska Amler berichtet.
Die Nähmaschinen brummen in der riesigen Fabrikhalle in Sava, nicht weit entfernt von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Eine Naht nach der anderen, ein Hosenbein nach dem nächsten, als gäbe es kein Ende. Die Outdoor-Hosen, die hier in der Snowtex-Fabrik aus den Stoffbahnen entstehen, werden später von Kunden in Europa und Nordamerika getragen. Fabrikbesitzer Khaled, der 22.000 Männer und Frauen beschäftigt, ist zufrieden. Fast alle Fabriken im Land arbeiten inzwischen wieder auf Hochtouren, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.
Wir sind zurzeit sehr gut im Geschäft. Für 2025 erwarten wir ein Wachstum von 30-40% im Vergleich zum Vorjahr. Wir sind für die nächsten 7-8 Monate fast ausgebucht.
15 Jahre lang regierte die Autokratin Sheikh Hasina Bangladesch, bevor sie im vergangenen August aus dem Land gejagt wurde. Eine Übergangsregierung unter der Leitung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus übernahm die Macht. Zuvor hatte es Massenproteste gegeben, die von der Regierung blutig niedergeschlagen wurden. Die monatelange Gewalt brachte auch die Produktion des zweitgrößten Bekleidungsherstellers der Welt immer wieder zum Stillstand. Die alte Regierung war eng mit der Textilindustrie verflochten. Viele Fabrikbesitzer waren selbst politisch aktiv, konnten sich quasi ihre eigenen lockeren Gesetze geben. Mit dem Sturz von Hasina wurden die Karten neu gemischt und Fabriken von Unterstützern zum Teil dicht gemacht. Für Unternehmer Khaled habe das aber kaum Auswirkungen aufs Geschäft.
Dafür ist die Bekleidungsbranche hier einfach zu groß. Klar sind einige, die stark politisch involviert waren, in Gefahr. Aber insgesamt ist es keine große Sache. Nur für die, die betroffen sind.
Die Textilindustrie ist das wirtschaftliche Rückgrat des Landes. Rund 80% der Exporte stammen aus dieser Branche, in der 4 Millionen Menschen arbeiten. Bestärkt durch den politischen Umbruch im Land schlossen sich viele Arbeiter den Protesten für bessere Arbeitsbedingungen an. Fabrikbesitzer, Gewerkschaften und Beschäftigte einigten sich schließlich. Im Dezember wurde die jährliche Lohnerhöhung von zuvor 5% auf 9% erhöht, eine der Kernforderungen der Arbeiter. Während in vielen Betrieben wie der Snowtex-Fabrik die Nähmaschinen wieder laufen, berichten manche von Massenentlassungen und deutlich schlechteren Bedingungen als zuvor. Ein Mann, der aus Angst vor Konsequenzen seinen Namen nicht nennen möchte, erzählt, dass ihm nur die Hälfte seines Grundgehalts angeboten wurde, umgerechnet etwa 60 bis 70 Dollar im Monat.
Allein die Miete für das Haus beträgt etwa 25 Dollar. Unser Gehalt löst sich quasi in Luft auf, denn wir müssen ja auch noch unser Baby ernähren, Medikamente, Kleidung und Lebensmittel kaufen.
Andere berichten von immensem Druck, unerreichbaren Produktionszielen und von der Tatsache, dass ihnen nicht einmal 10 Minuten Pause gegönnt werden. Die Arbeiter kämpfen darum, einen minimalen Lebensstandard zu halten, betont Taslima Akhtar, Leiterin einer Arbeitsorganisation vor Ort. Nach den schweren Unglücken und Katastrophen in der Vergangenheit hat sich zwar die Sicherheit in den Fabriken verbessert, die Ausbeutung ist aber geblieben. Akhtar fordert deshalb, dass auch die internationalen Modeketten endlich mehr Verantwortung übernehmen.
Und diese aktuelle Meldung erreicht uns zum Schluss der Sendung noch aus dem Nahen Osten. Israel und die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas haben offenbar eine Vereinbarung für eine Feuerpause im Gaza-Konflikt erzielt. Das melden die Nachrichtenagentur Reuters und das Portal Axios und berufen sich dabei auf Insider. Wohlgemerkt, eine Feuerpause bedeutet noch keinen vollwertigen Waffenstillstand, sondern eben nur eine Feuerpause. Und wir gucken noch auf das Wetter. Die Nacht bleibt überwiegend trocken bei Tiefstwerten bis 0 Grad. Morgen wird es erst neblig, später lockert es auf. Und auch Richtung Wochenende bleibt es bei trockenem, teils neblig, teils sonnigem Wetter. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.